Agenturgeschwätz mit Vom Hoff zum guten Ruf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agenturgeschwätz. Mein Name ist Charlotte Leuchter, ich bin Beraterin bei Vom Hoff und in unserem Podcast sprechen wir hier regelmäßig mit den unterschiedlichsten Gästen über die unterschiedlichsten Themen aus dem weiten Kosmos der Kommunikation. Auch heute darf ich wieder zwei Gäste zum Agenturgeschwätz begrüßen, mit denen ich gerne über das Thema Profiling sprechen möchte. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu Diplompsychologe und Verhandlungsexperten Dr. Everhard von Grote.
Hallo.
Und meinem Kollegen Jonas Wendler, der als Seniorberater bei Vom Hoff arbeitet.
Hallo, danke für die Einladung.
Da ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich schon alle unsere Folge Authentizität im Positioning mit meinem Kollegen Jonas gehört habt, und falls nicht, solltet ihr das unbedingt nachholen und ihr somit die Chance hattet, ihn bereits kennenzulernen, möchte ich zu Beginn unserer heutigen Folge zunächst Dr. Everhard von Grote vorstellen. Herr Grote, ich sage das immer einmal zu Beginn. Sie widersprechen mir bitte, wenn ich jetzt gleich etwas erzähle, was Sie noch niemals über sich selbst gehört haben oder was einfach nicht stimmt.
Okay.
Sie haben Ihre Karriere als Polizeipsychologe gestartet und hier in einer Spezialeinheit innerhalb einer Verhandlungsgruppe regelmäßig mit ErpresserInnen, Entführern, GeißelnehmerInnen verhandelt. Dort haben Sie Ihre Verhandlungspartner analysiert, Profile von ihnen erstellt und daraus schließend dann entschieden, welche Verhandlungsstrategie die richtige sein könnte. Mittlerweile wenden Sie die Erfahrungen und wahrscheinlich ganz, ganz viele andere Erfahrungen auch noch aus der Zeit bei der Polizei als Verhandlungscoach für ganz unterschiedliche Kundinnen und Kunden an. Sie beraten zum Beispiel bei Tarifverhandlungen, verhandeln mit Aufsichtsbehörden und Regulatoren und Sie bieten aber auch Workshops und Trainings an, um generelle Verhandlungsgrundsätze, Strategien weiterzugeben.
Mhm, das ist richtig.
Außerdem unterstützen Sie Unternehmen im Krisen- und Bedrohungsmanagement. Und über all diese Dinge wollen Sie heute mit uns sprechen. Das waren jetzt sozusagen die Hard Facts. Damit wir aber vielleicht auch ein bisschen was über Ihre Persönlichkeit herausfinden können und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein kleines Distant Profiling über Sie erstellen können, haben wir zum Kennenlernen ein kleines Entweder-Oder vorbereitet. Ich gebe Ihnen gleich zwei Auswahlmöglichkeiten und Sie müssten sich dann möglichst spontan entscheiden, welche dieser Auswahlmöglichkeiten auf Sie besser zutrifft.
Okay, bin gespannt.
Morgenmensch oder Nachteule?
Nachteule.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Schwarz oder Weiß?
Schwarz.
Konzert oder lieber Museum?
Konzert.
LinkedIn oder Twitter?
Twitter.
Herzhaft oder süß?
Herzhaft.
Und die letzte Entscheidung, Berge oder Meer?
Da bin ich wirklich unentschieden. Sowohl als auch, das kann ich nicht entscheiden. Da würde ich sonst einem Unrecht tun.
Na gut, bei der einen Frage lassen wir das gelten. Ansonsten konnten Sie sich ja auch recht schnell entscheiden. Und auch das sagt ja vielleicht schon etwas über eine Persönlichkeit aus.
Ja, ich fand die Fragen jetzt aber auch nicht so schwer zu entscheiden. Also es fiel mir leicht bei den Alternativen, die Sie mir geboten haben, dann auch meine Präferenz ja einfach schnell zu benennen.
Wir wollen heute über das Profiling sprechen, also darüber, wie man Persönlichkeitsprofile von Menschen erstellt. Und wenn Sie in Ihrer Arbeit sowas machen, dann haben Sie ja wahrscheinlich in den wenigsten Fällen ein solches Entweder-Oder, wie wir es gerade gemacht haben, vorliegen oder sogar irgendeinen Persönlichkeitsfragebogen oder irgendwas. Ganz oft muss man so ein Profil sogar erstellen, ohne die Person jemals irgendwann gesehen zu haben. Mhm. Ein ganz aktuelles Beispiel, wo uns das im Moment immer wieder begegnet, ist im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Hier versuchen sich ja ganz viele unterschiedliche Personen immer wieder daran herauszufinden, was in Putins Kopf aktuell so passiert, was seine nächsten Schritte sein könnten. Und das machen sie natürlich, ohne ihn jemals getroffen zu haben. Auch Sie haben sich in einem Artikel, den wir gerne in den Shownotes einmal verlinken, mit dem Persönlichkeitsprofil von Putin auseinandergesetzt.
Ja.
Wie ist das denn? Kann man rein basierend auf einem solchen Persönlichkeitsprofil, was aus der Ferne erstellt wurde, Verhalten vorhersagen?
Das geht tatsächlich ganz gut. Also das ist vielleicht ein bisschen überraschend, weil man denkt, man muss eine Person wahnsinnig gut kennen, um vorhersagen zu können, wie sie in einem bestimmten Kontext agieren wird. Aber ich glaube, das, was man aus der Entfernung über Menschen, die relativ öffentlich sind und die viel über sich auch preisgeben, und Politiker tun das zwangsläufig, wenn man das alles gescheit analysiert, dann kennt man die Menschen gut genug, um einiges vorhersagen zu können. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch so, vielleicht kennen Sie das aus dem privaten Bereich, dass man Menschen auch zu gut kennen kann, um noch gescheite Vorhersagen machen zu können. Also die richtige Distanz zu demjenigen, den wir betrachten, hilft. Natürlich wäre es schön, wenn wir Menschen, über die wir Profile machen, vorher ein paar Fragen zuschicken könnten, einen Persönlichkeitsfragebogen beispielsweise. Aber wenn wir uns die Persönlichkeit eines Menschen, den öffentlichen Teil davon zumindest, genau anschauen, dann erfahren wir schon ganz viel darüber, wie jemand denkt, wie jemand entscheidet, wie jemand Präferenzen setzt. Und wenn wir ein Gefühl dafür haben, was treibt ihn eigentlich als Person, als Mensch an, und er ist in einer Position wie Putin, dass er alleine bestimmen kann, das ist die zweite Voraussetzung, dann können wir Verhalten ganz gut vorhersagen.
Und das Ganze nennt man dann Distant Profiling.
Distant Profiling ist ein gängiger Begriff dafür und das wird auch schon sehr lange betrieben. Die USA machen das schon seit dem Zweiten Weltkrieg ungefähr in der Politikberatung, dass sie Politiker aus anderen Ländern profilen. Dafür gibt es sogar eine eigene Einheit dort und in der CIA, die das machen. Und diese Ergebnisse werden dann den Politikern zur Verfügung gestellt, um sich zum Beispiel auf Gespräche vorzubereiten oder auch um Vorhersagen genauer machen zu können, wie werden Menschen agieren in ihrer Rolle, zum Beispiel als Regierungschef.
Und wenn man das aus der Ferne macht, Sie haben das gerade schon mal ein bisschen angedeutet, da gibt es ja bestimmt auch spezielle Hindernisse, die einfach nicht funktionieren aus der Ferne.
Naja, man sieht halt den öffentlichen Teil. Also wir benutzen natürlich alle öffentlich zugänglichen Quellen. Also wenn jemand beispielsweise ein Profil hat auf, weiß ich nicht, LinkedIn, wo auch immer, dann ist es ja so, dass dieser Mensch von sich aus Dinge da ins Schaufenster gestellt hat und möchte, dass andere diese Dinge angucken und möchte, dass andere sich ein Bild über ihn machen anhand dieser Dinge, die er da ins Schaufenster gestellt hat. Jetzt haben wir alle Dinge in unserem Leben, auf die sind wir stolz, die stellen wir da gerne ins Schaufenster. Wir haben einen Preis gewonnen, wir haben eine Veröffentlichung gemacht, wir haben was auch immer, worauf wir stolz sind, das kommt ins Schaufenster. Und wir haben vielleicht auch Dinge, die wir da nicht öffentlich ins Schaufenster stellen wollen, die uns aber auch ausmachen. Und diese Dinge finden wir nicht als Fakt quasi in diesem Schaufenster, aber je nachdem, wie das Schaufenster gestaltet ist, und das wird ja sehr, sehr verschieden gestaltet von Menschen, sagt das etwas darüber, wie die Person dahinter eben ist. Also wir betrachten all das, was jemand zum Beispiel in ein solches Profil stellt, als eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die er getroffen hat, ich möchte dieses Foto von mir in diesem Profil haben. Und das kann ein Urlaubsschnappschuss sein oder ein Profifoto oder irgendwas dazwischen. Ja, aber es ist eine Entscheidung und das sagt mir etwas über den Menschen dahinter. Ist es ihm wichtig, besonders ja, prunkvoll herüberzukommen oder möchte er lieber sportlich auf seinem Mountainbike im Urlaub gesehen werden? Das sagt mir etwas darüber, wie dieser Mensch ist, wie er sich selber sieht und wie er von anderen wahrgenommen werden möchte. Diesen öffentlichen Teil, den kriegen wir gut mit und das ist ein valider Teil der Persönlichkeit, aber es ist natürlich nicht alles. Es gibt sicherlich in der Persönlichkeit von allen von uns auch Ecken, die wir anderen verbergen wollen, die wir nicht so gerne zeigen wollen und die werden wir auch wahrscheinlich nicht sehen, aber manchmal sehen wir sie vielleicht doch.
In den Zwischentönen
quasi. Genau.
Sie haben mir jetzt eine wunderbare Überleitung geliefert, weil dieses Schaufenster zum Beispiel im LinkedIn-Profil, Jonas, das gestaltest du ja quasi in deiner Arbeit im Führungskräfte-Positioning mit. Du berätst, was macht denn Sinn, in dieses Schaufenster zu stellen? Ist es das Bild auf dem Mountainbike oder sollten wir darauf lieber verzichten, um jetzt ein bisschen herauszufinden, was diese Persönlichkeitsanalysen, das Profiling auch mit unserer Arbeit, der Kommunikationsarbeit zu tun hat. Wäre meine Frage an dich, ist es üblich, auch in der Kommunikation solche Fernanalysen, die Herr von Grote uns gerade beschrieben hat, zu machen? Und wenn ja, wo begegnet uns das?
Also wir machen natürlich auch solche Analysen, wenngleich das nicht mit dem gleichen Tiefgang passiert, wie zum Beispiel bei einem psychologischen Profil. Persönlichkeitsanalysen finden aber sehr wohl statt, vor allen Dingen in der CEO-Positionierung oder der Führungskräftekommunikation, wo wir uns zum Beispiel mit Verhaltensmustern, Argumentationsketten und dem Gebrauch von Sprache auseinandersetzen. Eine Plattform, die sich dafür eignet, sind zum Beispiel die sozialen Medien, wo wir halt sehen, wie sich ein CEO oder eine Führungskraft öffentlich zeigt, und daraus versuchen wir dann mit anderen Informationen, die wir bekommen, zum Beispiel aus der Medienwelt, Charaktereigenschaften herauszukristallisieren, die dann wiederum wichtig sind für die Strategieentwicklung in der Kommunikation. Also ich kann da gerne auch mal ein Beispiel nennen. Typisch ist zum Beispiel eine Staffelstabübergabe zwischen zwei Führungskräften. Da müssen wir natürlich sehen, welche neuen Akzente kann die neue Führungskraft setzen? Wie kann man den Führungsstil auch kommunikativ vermitteln? Und welche Plattformen eignen sich vor allen Dingen auch, um die Führungskraft dann darzustellen? In anderen Bereichen der Kommunikation, zum Beispiel der Krisenkommunikation, ist es dann eher so, dass wir Personengruppen analysieren. Zum Beispiel bei einem Streik, wo Mitarbeitende ihre Arbeit niederlegen. Da ist es so, dass es wichtig ist, die Gruppendynamik zu verstehen, um Ziele abzuleiten, aber auch um einen möglichen Verlauf zu skizzieren. Natürlich ist es in diesem Prozess auch wichtig, dass man sich die Wortführenden anguckt, um einen Dialog dann aufzubauen und den Konflikt zu lösen. Aber da findet das Ganze dann zum Beispiel eher auf einer höheren Ebene statt.
Ich finde das, Entschuldigung, wenn ich kurz da rein darf, ich finde das ganz spannend, was Sie gerade sagen, weil das sind auch die Dinge, die wir uns natürlich anschauen. Und Sie sagten, der Gebrauch von Sprache ist eins der Dinge. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was an die Frage, die Sie eben gestellt haben, auch anknüpft. Wie viel erfahren wir denn über Menschen? Und der Gebrauch von Sprache ist so individuell und sagt so viel über den Menschen dahinter. Wenn wir ganz trivial anfangen, zum Beispiel in einer Rede, die eine neue Führungskraft hält, mal zu zählen, wie oft verwendet er das Wort Ich im Verhältnis zu anderen Worten. Sprache ist so, so individuell und sagt uns so viel darüber, angefangen vom Bildungshintergrund, über die Komplexität, in der jemand Dinge wahrnimmt oder vielleicht auch eindampft auf ganz einfache Muster und so weiter und so weiter. Wenn wir uns die Sprache angucken, erfahren wir irre viel über Menschen, und wir können nicht anders als zu kommunizieren, wenn wir in bestimmten Positionen einmal sind, und da werden wir Teile von uns einfach öffentlich machen. Das geht gar nicht anders, und das ist auch gut so. Das ist ja auch völlig legitim und in Ordnung.
Ja, vielleicht, Jonas hat jetzt gerade schon ein kleines Beispiel gebracht, aber auch Sie, Herr von Grote, haben uns einen Case aus Ihrer Arbeit mitgebracht. Dabei geht es um eine geplante Unternehmensfusion, die Sie begleitet haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollte die eine Seite ein Unternehmen kaufen. Der Geschäftsführer war davon aber noch nicht so ganz überzeugt, dass er sein Unternehmen auch verkaufen möchte. Und Sie haben dann quasi begleitet, die Verhandlung begleitet. Und ja, vielleicht berichten Sie einfach mal selbst, wie das abgelaufen ist, wie Sie da den Geschäftsführer erlebt haben, wie Sie da herangegangen sind, was passiert ist.
Die Ausgangssituation war ganz spannend, weil eigentlich auf der Sachebene der Kauf dieses Unternehmens für beide Seiten gut gewesen wäre. Wir hatten auf der einen Seite ein inhabergeführtes Unternehmen. Der Inhaber hat dieses Unternehmen nach dem Krieg gegründet mit nichts, hat einen sehr respektablen großen Mittelständler geschaffen und hat dieses Unternehmen groß gemacht und mit viel, viel Energie aufgebaut. Das war sein Lebenswerk. Und er hat dieses Lebenswerk, dieses Unternehmen geführt, ein bisschen nach Gutsherrenart, aber sehr, sehr erfolgreich. Und es gab kaum noch jemanden, der beratend an ihn herankam, sondern er war der ungekrönte König seines Unternehmens und hat es auch so geführt. Und jetzt war aber die Zeit gekommen, sich von dem Unternehmen zu trennen. Es gab keinen natürlichen Nachfolger. Die Suche nach anderen Nachfolgern hat nicht funktioniert. Er war mittlerweile in den 80ern angekommen, also 80er Lebensjahren. Und auch körperlich zunehmend gebrechlich. Und es war klar, er musste das Unternehmen irgendwie verkaufen, irgendwie muss es weitergehen. Und das kaufende Unternehmen war eigentlich der perfect match. Das ging nicht besser, also das passte perfekt zueinander. Und trotzdem wurden sie sich nicht einig. Und hier sind wir bei der Kommunikation. Das Problem war tatsächlich ein rein kommunikatives. Es waren Botschaften, die von dem kaufenden Unternehmen gesetzt wurden, in den Verhandlungen, die geführt wurden, die ihm einfach nicht gepasst haben. Es gab Verletzungen, die gesetzt wurden. Es gab von einigen Managern in der Hoffnung, damit den Kaufpreis beeinflussen zu können, auch herabwürdigende Äußerungen über bestimmte Unternehmensteile. Naja, da müssen wir erstmal die alten Schreibmaschinen raustragen und so. Und das sind Worte, als die gefallen sind, ging bei dem Verkaufenden, ging die Rollladen runter und er wollte einfach nicht. Das war einfach eine emotionale Entscheidung. In der Sache war es trotzdem das Beste, was ihm passieren konnte. Und das war ein ganz spannender Prozess, hier die Sensibilität auf der Seite der Käufer zu erzeugen. Wie müsst ihr ganz anders mit diesem Menschen umgehen, als ihr das bisher tut, damit ihr die Abwicklung erfolgreich über die Bühne bekommt?
Das zeigt dann im Übrigen auch, dass Kommunikation mehr ist als nur die Informationsverbreitung, sondern eben halt so ein Umfeld schaffen muss, wo so eine Fusion oder so ein Kauf dann auch funktionieren kann. Wenn die Botschaften und die Themen falsch gesetzt werden, wie Sie das gerade gesagt haben, dann kann so ein Verkauf eben auch ganz schnell scheitern. Das heißt, das kommunikative Management von so einem Verkauf ist nicht zu unterschätzen und muss auch im Vorfeld mit eingeplant werden.
Und das spielte hier die Schlüsselrolle, weil eine besondere Herausforderung bei dem Verkäufer war, dass der eine ganz kurze Lunte hatte und auch nicht lange zuhörte. Also dem einen komplexen Sachverhalt nahezubringen, war wahnsinnig schwierig, weil der nach 2 Minuten die Geduld verloren hat. Also auch Folien oder Tabellen oder dergleichen hat er einfach nicht zur Kenntnis genommen. Das wollte der nicht. Er wollte reden und er wollte die Dinge erklärt bekommen und zwar in kurzen, prägnanten Sätzen. Und das war gerade für die Kaufleute auf der kaufenden Seite im Konzern sehr kluge und sehr Menschen, die auch sehr in den Details steckten und für die Details auch wahnsinnig wichtig waren. Für die war das eine enorme Herausforderung, überhaupt eine Ebene zu finden, dass ihr Gegenüber verstanden hat, was sie gerade von ihm wollen.
Aber auch an dieser Stelle haben Sie den Herrn in seinen 80ern nur aus der Distanz kennengelernt und diese ganzen Feinheiten, die Sie gerade beschrieben haben, der möchte das erklärt bekommen, der guckt sich keine Slides an, das haben Sie aus der Distanz quasi über seine Persönlichkeit herausgefunden.
Ja, aber das ist gar nicht so schwer. Also auch der war vergleichsweise öffentlich, ein Mensch, der viele auch öffentliche Auftritte hat. Es gab Videos von Reden, die er gehalten hat. Es gab sehr, sehr viel über seine Biografie. Er hatte auch seine Psychobiografie. Für uns ist das immer sehr interessant zu sehen, wo kommt jemand her, wie ist er groß geworden, welche Einflüsse hat es da gegeben, wie viele Geschwister hat es gegeben, was war die Geschwisterreihenfolge, wie hat er zu seinen Eltern gestanden, wie steht er zu seinen Geschwistern und so weiter und so weiter. Und das war alles öffentlich verfügbar bei diesen Menschen.
Wir haben jetzt ganz viel über das Profiling aus der Distanz gesprochen. Spannend zu erfahren, wer jetzt an der Stelle natürlich, was ändert sich denn, wenn die Person mir plötzlich gegenüber sitzt, wenn ich mit der Mittagessen gehen kann, wenn ich Mimik, Gestik, Körpersprache mit einbeziehen kann und wenn ich diese fehlenden Zwischentöne, von denen wir eben gesprochen haben, eben erfahren kann.
Das Bild wird runder, es wird vielschichtiger, es wird komplexer, es wird besser, höchstwahrscheinlich. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch sehen, dass wir als diejenigen, die versuchen, ein Profil über jemanden zu erstellen, selber das Messinstrument sind. Und wir haben als Menschen selber ja auch unsere eigene Persönlichkeit. Und da gibt es so typische Verzerrungen. Zum Beispiel werde ich, wenn ich mit jemandem beim Mittagessen sitze, was immer eine gute Idee ist, also das kann man allen Hörern immer nur empfehlen und Hörerinnen, gehen Sie miteinander essen, das vertieft den Kontakt enorm und hilft, sich besser kennenzulernen. Aber wir werden dennoch, weil wir selber das Messinstrument sind, die Teile der Persönlichkeit, die wir bei uns selbst auch haben, stärker wahrnehmen und überschätzen. Und andere Dinge in der Persönlichkeit, die auch da sind, die auch ganz wichtig für diesen Menschen sind, vielleicht weniger zur Kenntnis nehmen, weil wir sie bei uns selber nicht haben und die bei uns nichts zum Schwingen bringen quasi. Und das ist auch ein mögliches Problem, dass wir Menschen dann fehlwahrnehmen oder dass uns Dinge durchgehen. Es gibt eine spannende Untersuchung, bei der man Menschen darauf trainiert hat, von der Analyse eines Arbeitsplatzes, also wie gestaltet jemand sein Büro, seinen Schreibtisch, was hängt an den Wänden und so weiter, ein Persönlichkeitsprofil abzuleiten. Und das haben die getan an Arbeitsplätzen von Menschen. Und dann hat man Freunde von den Menschen, die dort gearbeitet haben, gebeten, auch ein Persönlichkeitsprofil auszufüllen. Und dann hat man natürlich gemessen, was sagt uns denn die Wissenschaft, wie ist das Persönlichkeitsprofil tatsächlich? Und die Freunde haben mehr Abweichungen gehabt als die, die nur den Arbeitsplatz gesehen haben. Also es ist verrückt, aber es zeigt, dass wir auch zu nah dran sein können. Und wir sehen in Menschen das, was wir sehen wollen, sehr stark. Darin sind wir gut. Und die Distanz kann uns helfen, kann mir auch helfen in meiner Arbeit, Menschen objektiver wahrzunehmen, so gut es geht.
Das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Frage, die ich an Sie gehabt hätte. Wie kann man denn diese Verzerrung ausgleichen im Analyseprozess?
Die kann man nur teilweise ausgleichen. Es gibt Dinge, da kommen wir an Grenzen, aber man kann sie ausgleichen, indem man sich mit der eigenen Persönlichkeit intensiv auseinandergesetzt hat und einfach weiß, wo sind meine besonderen Zacken, also wo habe ich besonders starke Anteile in welchen Persönlichkeitseigenschaften. Und wenn man dann weiß, dass ich das bei jemandem anderen stärker wahrnehmen werde, wenn da was ist und potenziell überschätzen werde und andere Dinge unterschätzen, kann ich es ein Stück weit ausgleichen.
Das heißt, die Analyse meines Gegenübers ist immer auch ein Stück weit die Analyse meiner selbst. Darauf muss ich mich gewöhnen.
Ich glaube, alle, die im kommunikativen Umfeld unterwegs sind, tun gut daran, sich selbst ganz gut zu kennen und auch nicht aufzuhören, damit sich selbst zu erforschen.
Und was ich jetzt auch mitnehme, ich lasse Sie gleich nicht meinen Schreibtisch sehen, dass Sie da nicht zu viele Rückschlüsse ziehen können.
Schade eigentlich, okay.
Aber Sie haben es gerade auch schon angesprochen, dass in dieser Studie Freunde und Freundinnen Persönlichkeiten auch eingeschätzt haben. Wir haben das ja ganz oft, dass man in unterschiedlichen gesellschaftlichen Situationen unterschiedliche Rollen einnimmt. Also ich würde behaupten, gegenüber meiner besten Freundin verhalte ich mich anders, und das mag Kai vom Hoff jetzt gerne überhören, als meinem Chef gegenüber. Da habe ich einfach eine, ich möchte nicht sagen andere Persönlichkeit, aber eine andere Variation meiner Persönlichkeit zeige ich.
Sie zeigen eine andere Rolle, aber es ist dieselbe Persönlichkeit dahinter. Also man kann sich das vielleicht so wie eine Zwiebel vorstellen, ganz im Kern, das ist unsere Persönlichkeit, die ist, wie sie ist. Die entstammt zu einem ordentlichen Teil, etwa der Hälfte unseren Genen, da sind wir auch gar nicht frei, sondern das bekommen wir mit. Und dann machen wir als die Menschen, als die wir auf die Welt kommen, ganz viele Erfahrungen in unserer Kernfamilie, mit Freunden, hinterher Peers sind dann in der Zeit als Jugendlicher nochmal wahnsinnig wichtig. Und die Persönlichkeit wird so immer fester. Und wenn wir mal im Erwachsenenalter angekommen sind, dann ist die Persönlichkeit vergleichsweise fest, wird sich nicht mehr sehr grundsätzlich ändern, wenn nichts Schlimmes passiert. Und die nächsten Schichten in dieser Zwiebel, das ist unser Verhalten. Und das Verhalten ändert sich in verschiedenen Rollen. Das ist, wenn Sie die Zwiebel irgendwie einschneiden, dann haben Sie mal hier und da sieht es schon ein bisschen unterschiedlich aus. Wir haben unterschiedliche Rollen und wir werden uns natürlich in der Freizeit anders verhalten als im Job. Wir werden uns gegenüber Menschen, die wir gut kennen, anders verhalten als wenn wir in einer fremden Kultur plötzlich in einer sozialen Situation sind und so weiter. Aber es ist immer dieselbe Persönlichkeit, die agiert. Nur das Verhalten verändert sich. Und natürlich lernen wir auch im Distant Profiling Menschen nur in speziellen Rollen kennen, den öffentlichen. Wir sitzen nicht mit dabei, wenn jemand dann privat mit seiner Familie oder seinen Freunden beieinander ist. Das brauchen wir aber auch nicht, weil es immer dieselbe Persönlichkeit ist dahinter. Sie haben nicht eine Persönlichkeit für Ihre Freundin und eine für Ihren Chef, sondern Sie haben eine und Sie haben verschiedene Verhaltensweisen gegenüber Ihrer Freundin und Ihrem Chef.
Das heißt, auch im persönlichen Gespräch, wenn Sie jetzt mit dem Geschäftsführer, mit dem Sie verhandeln wollen über den Geschäftsverkauf, wenn Sie mit dem am Mittagessenstisch sitzen, dann müssen Sie gar nicht diese Unterscheidung zwischen professioneller Rolle, professionellem Verhalten und privatem Verhalten machen für Ihre Analyse. Oder spielt das doch eine Rolle?
Also ich würde in einem Gespräch beim Mittagessen immer versuchen, erstmal in seichtere Fahrwasser zu kommen, geschäftliche Themen komplett auszuklammern und Angebote machen, sich als Menschen auf dieser Ebene, wir als Menschen miteinander beim Essen näher zu kommen und mehr übereinander zu erfahren, weil ich Menschen auch einfach spannend finde. Und natürlich wird das Bild runder, wenn wir mehr darüber erfahren, wenn uns jemand erzählt, wie er als Studenten Auslandsaufenthalt irgendwo hatte und ihn das sehr geprägt hatte oder was auch immer die Geschichten sind, die dann kommen. Und das ist wahnsinnig spannend, finde ich. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Interessanteres, als Menschen kennenzulernen. Und es vervollständigt dann nochmal das Bild.
Ja, da gibt es einfach dann Abstufungen in dem, was man zeigt, was man von sich preisgeben möchte, was wir am Anfang ja auch schon gesagt haben. Das haben wir sicherlich auch alle mitbekommen, dass es das einen Unterschied macht in der Kommunikation, ob ich das über Teams mache oder Zoom oder welche Plattform auch immer. Jonas, was würdest du sagen, auf welche Unterschiede muss man im Vergleich von direkter zu indirekter Kommunikation über so eine Plattform zum Beispiel achten? Und gibt es vielleicht Situationen, in der sich das eine oder das andere sogar mehr anbietet?
Natürlich gibt es Unterschiede, ob man sich gegenüber sitzt oder nur über den Bildschirm sieht. Beide Situationen lassen aber sehr wohl direkte und indirekte Kommunikation zu. Direkte Kommunikation meint in dem Fall, dass man keine Umwege nimmt und direkt auf den Punkt kommt. Indirekte Kommunikation ist hingegen etwas zurückhaltender. Sprich, man achtet viel mehr darauf, wie etwas gesagt wird. Direkt zu kommunizieren ist vor allen Dingen in vielen Bereichen der Krisenkommunikation üblich, denn da ist es wichtig, dass man alle Informationen möglichst transparent kommuniziert.
Und wenn wir jetzt nochmal an die indirekte Kommunikation denken, hast du da auch irgendeine Situation, in der du eher die empfehlen würdest?
Indirekte Kommunikation eignet sich zum Beispiel immer dann, wenn man eine eigene Position in einer Gruppe durchsetzen möchte, zum Beispiel im politischen Raum. Hier gilt es, Botschaften so zu formulieren, dass man seinem Gegenüber nicht unbedingt auf die Füße tritt. Denn nur so schafft man es am Ende auch, dass man für sein Anliegen eine Mehrheit gewinnt und die eigene Position dann durchsetzen kann.
Das heißt, um das abschließend einmal festzuhalten, alles ist situationsbedingt. Wir müssen uns irgendwie immer auf unser Gegenüber einstellen, auf die Situation einstellen. Können wir die Person persönlich treffen? Bietet sich das an, sie persönlich zu treffen? Oder macht es vielleicht sogar Sinn, einen Schritt zurückzugehen und erstmal aus der Ferne zu schauen? Vielleicht bietet sich jetzt, wo wir so langsam gegen Ende der Folge kommen, an, einmal noch den Kreis zu schließen. Zu unserer Einstiegsfrage, weil wir daran, glaube ich, ganz gut zusammenfassen können, was jetzt in den ganzen Antworten so mitgeschwungen ist. Ich komme zurück zu der Persönlichkeitsanalyse von Putin und würde Sie nochmal fragen, Herr von Grote, wenn jetzt jemand jeden Tag mit Putin zusammen ist, ihn erlebt, ihm vielleicht das Mittagessen hinstellt oder ihn zum Sport fährt oder was auch immer. Es ist, wie gesagt, schon mitgeschwungen. Sie haben es schon gesagt, dass es da ja vielleicht sogar Vorteile geben kann. Aber bekommt derjenige ein klareres Bild? Hat er objektiv den besseren Eindruck von Putin oder schaffen Sie das aus der Ferne vielleicht sogar besser?
Es wäre wahrscheinlich vermessen zu sagen, ich kann das aus der Entfernung viel besser als jemand, der ihn jeden Tag erlebt. Also ich glaube schon, wenn wir einen Menschen jeden Tag erleben, dann kennen wir ihn sehr, sehr, sehr gut und können viel mehr Unterschiede feststellen. Also jemand, der ihn dauernd erlebt, wird sagen können, ja, der reagiert normalerweise immer so und so, außer es ist das und das, dann reagiert er so und so. Das kann ich aus der Distanz nicht. Also der wird natürlich ein besseres Bild haben, weil er mehr Daten hat einfach. Es ist eine Frage der Datenmenge, auf die man zurückgreifen kann. Man kann aber eben auch in den Daten ertrinken und den Wald vor Bäumen nicht mehr sehen und dann Verzerrungen unterliegen, über die wir eben gesprochen haben. Vielleicht darf ich aber an der Stelle noch einen Satz sagen, das fand ich interessant, was Sie eben sagten. Direkte, indirekte Kommunikation. Putin wird niemals indirekt kommunizieren. Der sagt halt, was er denkt. Und der ist kein Diplomat. Und das sagt er von sich selber auch. Und der verletzt Menschen kommunikativ. Und das ist ihm egal. Er tut das. Und das ist Teil seiner Persönlichkeit. Und vielleicht ist das auch was, was wir uns überlegen müssen, wenn wir darüber nachdenken oder Sie darüber nachdenken, wie Unternehmen kommunizieren. Wer kann denn was und wer kann was auch nicht? Weil wir sind alle Menschen und wir haben Stärken und Schwächen und Dinge, die uns liegen und Dinge, die uns nicht so gut liegen. Und wir können uns kommunikativ auch nur sehr begrenzt verbiegen. Und das sollten wir auch gar nicht tun, sondern wir sollten gucken, dass wir die richtigen Leute an den richtigen Stellen kommunizieren lassen. Das wäre vielleicht auch noch ein Aspekt, der mir wichtig ist.
Genau, und das probieren wir quasi jeden Tag zu machen, da zu beraten, welche Kommunikation an welcher Stelle für welche Person die richtige sein könnte.
Ja, also Herr von Groth hat das ja eingangs auch schon erwähnt, dass es auch immer so ein bisschen auf die Führungskraft oder den CEO in dem Fall ankommt, was nach außen getragen wird. Im heutigen Zeitalter ist es sicherlich so, dass alles, was wir in der Öffentlichkeit wahrnehmen, Teil einer professionellen Darstellung ist, mehr oder weniger. Ja, ob es jetzt der CEO auf dem Mountainbike im Urlaub ist, auch das ist eine bewusste Entscheidung, wie wir eingangs gelernt haben. Das heißt, natürlich fließen auch persönliche Charaktereigenschaften in eine Kommunikationsstrategie am Ende ein. Es ist natürlich schön, wenn eine Führungskraft zum Beispiel bodenständig, naturverbunden und ein natürliches Gespür für Nachhaltigkeitsthemen hat. Das hilft einer Nachhaltigkeitskommunikation von einem Unternehmen natürlich enorm, ist aber nicht immer so. Da sollte man dann aber auch nicht versuchen, die Führungskraft zwangsläufig reinzubiegen, wie Sie das gerade gesagt haben, sondern vielmehr die Stärken herauszuarbeiten und dann über die Stärken zu kommunizieren und weniger dort versuchen, künstlich etwas aufzubauen, weil das kommt langfristig so oder so raus, dass das nicht der Fall ist und reißt dann eher die Glaubwürdigkeit ein, die man sich über die lange Zeit aufgebaut hat.
Womit du nochmal einen wunderschönen Übergang zu deiner Folge Authentizität im Positioning geschaffen hast. An dieser Stelle möchte ich sagen, ganz lieben Dank, Jonas. Ganz lieben Dank, Herr Dr. von Grote, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass
gerne.
Sie uns hier über Ihre Arbeit berichtet haben. Das war wirklich wahnsinnig interessant, sicherlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
Das freut mich, danke.
Wir werden, wie gesagt, den Artikel von Herrn von Grote und auch seine Informationen zu seiner Arbeit einmal in den Shownotes verlinken. Auch unsere Informationen zu unseren Social-Media-Kanälen, zu unserer Website, zu dem, was wir so machen, findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, teilt, bewertet und alles, was man da sonst noch machen kann. Und ja, sagen auf Wiedersehen, bis spätestens zur nächsten Folge und alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.